Der Fall Nummer 1 ist ein Patient, der bei uns vor einiger Zeit eine Schrittmacherimplantation hatte. Und Sie sehen, die Indikation war ein Sick-Sinus-Syndrom und zusätzlich hatte er auch noch paroxysmales Vorhofflimmern. Er hat also ein Zwei-Kammer-System bekommen und so liest sich halt der übliche Text, den man, sage ich einmal, copy-pastet. Und unterstrichen rot habe ich nur das, was halt ein bisschen ungewöhnlich war, dieses Platzieren tiefseptal. Und am Anfang, als Nebenbemerkung, Sie sehen das ganz unten, ist auch so, dass dieser Patient vielleicht keine idealen Gerinnungsvoraussetzungen hatte. Es war alles problemlos gegangen. Patient ist auch problemlos entlassen worden. Und 13 Tage später wird er avisiert auf die Überwachung. Stechenden Thoraxschmerz, der vor 6 Stunden begonnen hatte. Er hat eine Belastungsdyspnoe, die er vorher nicht hatte, und einen Blutdruck, der, wenn man so will, mit Sicherheit nicht hyperton ist. Also vielleicht so generell in der Kardiologie, man fragt ein paar Dinge, man macht meistens ein EKG, relativ zügig ein Echo oder auch ein Lungenröntgen und immer mit dem Hintergrund, hilft es mir weiter in meiner Diagnose. Und jetzt bitte ich Sie einfach frei von der Leber rauszuschreien, was Ihnen da auffällt. Da steht natürlich schon was drunter, das war der Befund vom Radiologen. Gibt es Kommentare dazu? Vielleicht, also ist jeder einverstanden, dass das ein Erguss ist. Also es steht hier gegenüber der Voruntersuchung, also nach jedem Schrittmacher wird ja ein Lungenröntgen gemacht, um einerseits die Sondenposition zu lokalisieren, andererseits einen Pneumothorax auszuschließen. Und gegenüber der Voruntersuchung, die halt vorgelegen ist, zeigt sich jetzt ein deutlicher bläuer Erguss links. Also für mich als Nichtradiologen, es ist hier weißer, als es sein soll. Stefan, fällt dir...
Kann ich nur recht geben. Aber ich sehe es jetzt nicht vielleicht auf dem Bild, aber die Ventrikelsonde sehe ich jetzt nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht gehen wir es der Reihe nach durch. Wir sehen hier die Batterie mit den Konnektoren und von dem gehen dann die Elektroden über die Vena subclavia, die rechte, in die Vena cava superior, in den rechten Vorhof. Und dann wird es oft ein bisschen schwierig, das kann man mit Sicherheit in den letzten Reihen nicht ganz genau erkennen, dass man die dann weiterverfolgt. Also man sieht hier eine Vorhofelektrode, die so auf die Seite hier geht, nach rechts, und die Ventrikelelektrode, die verliert sich. Ja? Aufpassen, das ist ein desmonetierter Patient, weil es ihm schlecht geht, das sind die externen Elektroden. Also da ist es zu weiß, als dass man wirklich die weiter verfolgen kann. Im Patienten geht es immer schlechter und ich frage Sie jetzt, ich weiß, es ist nicht viel Information, Sie müssen ein bisschen raten, aber was denken Sie? Ist es so, es sind ja doch 2 Wochen, er hat Dyspnoe, er ist jetzt Schrittmacher stimuliert, nicht? Kommt vielleicht zu einem Rechtsherzversagen und er ist deshalb dekompensiert mit einem Pleuraguss. Nicht? Wir haben einen Pleuraguss im Lungenröntgen, würde ja ganz gut passen. Oder ist es vielleicht doch so, dass er, weil er ja gelegen ist, nach der Implantation jetzt sich eine Atelektase gebildet hat und das gar kein Erguss, sondern Atelektase ist, links. Ja, ich sehe schon Kopfschütteln, okay. Oder er hat eine Lungenentzündung, er hat einen Infekt und eine Lungenentzündung links. Oder etwas Seltenes, eine Sondenperforation mit Hämatothorax. Erinnern Sie, er hat 100 Druck. Ja. Oder ist es einfach nur eine verdrehte Aufnahme, die es kehrt wiederholt. Bitte um Ihre Abstimmung jetzt. Oh, okay. Also 13%, 15% denken, es ist eine Rechtsherzdekompensation. Also stimmt natürlich, dass manchmal durch, wenn jetzt nicht das Echo gezeigt, aber dass durch eine Schrittmachersonde auch die Rechtsventrikelfunktion verschlechtert werden kann. Insbesondere dann, wenn sie apikal positioniert ist und dann bestimmte Voraussetzungen da sind, dass ein asynchrones Verhalten ist. Zusätzlich kann es sein, dass gerade dann bei Patienten, die sehr viel stimuliert werden, sich das entwickelt, aber 2 Wochen wäre schon extrem kurz und damit, sage ich mal, von dieser Kausalität fast auszuschließen. Aber wenn das länger anhält, ist das natürlich grundsätzlich in der Differentialdiagnose drin. Eine Atelektase, ich glaube, mit meinen bescheidenen Lungenröntgenkenntnissen und den Kopfschütteln hier, was mich bestärkt hat. Ich glaube, bei der Atelektase, Stefan, korrigiere mich, da würde die Lungen, das Lungenvolumen schrumpfen und das Zwerchfell wahrscheinlich höher stehen. Und das hatten wir, gut, es war alles weiß, aber es hatte zumindest nicht den Eindruck gemacht, dass es dort eine Volumensreduktion gibt. Die Pneumonie, kein Aerobronchiogramm, keine dramatischen Entzündungszeichen, kein Fieber. Und die verdrehte Aufnahme, na gut, die haben wir immer wieder, in dem Fall war sie wirklich schön gerade. Also was übrig bleibt, ist diese Sondenperforation mit Hämatothorax, und das ist wirklich eine gefürchtete Komplikation, die, wenn sie akut auftritt, normalerweise hämodynamisch zeichnet. Nicht? Also wenn die Sonde beim Reinschrauben, das sind ja Schraubelektroden, die man im Atrium oder im Ventrikel positioniert, wenn man die reinschraubt und da perforiert, und da reicht eigentlich eine kleine Menge an Blut, und die könnte oder die führt zu so einer hämodynamischen Beeinträchtigung, dass der Patient im Schock ist. Also Patient, der mit dem Blutdruck nach einer Schrittmacherimplantation abfällt, muss man immer dran denken, das ausschließen, aber halt 2 Wochen später, vorher ist es ihm gut gegangen, dann plötzlich aufgetreten, ist eigentlich eigenartig, aber das gibt es auch. Sie ist halt sehr selten, wir haben dann ein CT gemacht, ich darf sie da wieder durchführen, durch diesen Transversalschnitt. Wir sehen hier den rechten Ventrikel, hier den linken Ventrikel und hier so in weiß, also fast mit einem Sternchen, das sind halt die Artefakte, sieht man die Sonde, die viel zu weit nach lateral reicht, fast bis an die Thoraxwand. Und im nächsten Bild schaut das fast aus wie so ein Dartpfeil, der hier durchperforiert. Und das, was hier offensichtlich passiert ist, dass es ohne einen dramatischen Perikarderguss zu einer langsamen Perforation gekommen ist, und damit konnte das durch eine Entzündungsreaktion, die sich dann oft bildet, verkleben und hat aber nicht nur eben das Perikard, sondern auch den Pleuraraum eröffnet und dann dort zu einem Hämatothorax geführt. Also sicherlich ist nichts Häufiges, ja, aber etwas, was vorkommen kann, vor allem dann, wenn diese Sonden an bestimmten schwächeren Stellen des rechten Ventrikels und unter Spannung gesetzt werden. Also eine späte Perforation in eigentlich in eine zweite Höhle. Der Patient ist dann natürlich revidiert worden und ich kann Ihnen auch das chirurgische Bild zeigen. Ja? Also alle, die schon mal eine Sondenperforation diagnostiziert hatten oder gesehen haben, das ist manchmal für einen Chirurgen gar nicht so leicht, die Stelle zu finden, wo die perforiert ist. Also in dem Fall, glaube ich, ist es nicht allzu schwer gewesen. Und die Sonde ist repositioniert worden, dieses Loch ist übernäht worden und der Patient konnte dann nach einem circa einwöchigen Spitalsaufenthalt gut mit gut funktionierender neuer Schrittmachersonde entlassen werden. Gibt es eine Frage dazu?
Oder vielleicht eine Anmerkung. Mhm. Gerade bei solchen Patienten als Radiologe ist es nicht schlecht, wenn das nur irgendwie geht, dass man solche Untersuchungen im Stehen und in der Seite macht. Ja, weil Sie sehen selber, oder dass da de facto sich das nach unten verliert, oft wenn das Herz relativ weit nach unten hängt, ist es sowieso außerhalb des Bildrandes, da ist nicht viel zu sagen. Und wenn das nur irgendwie geht, oder ich meine auch in Arztbegleitung, wie auch immer, zahlt sich gerade in dem Fall schon aus, auch das im Stehen zu machen, weil wir das vielleicht früher schon perzipiert hätten.
Ja. Noch einen Kommentar? Eine Frage? Nein? Dann gehen wir zum zweiten Fall. Und ich habe aber, bevor ich den zweiten Fall frage, ich habe gesagt, nicht, das EKG ist so eine Standarduntersuchung, die andere ist das Echo und die nächsten Fälle, die ich Ihnen präsentieren darf, sind natürlich alle sehr bildlastig. Und jetzt möchte ich von Ihnen mal wissen, wer von Ihnen hat eine Ahnung vom Echo? Ich muss kein Echo-Experte sein, sondern ist mit den Bildern vertraut, weil danach richte ich ein bisschen, wie viel ich darüber erzähle, was man sieht. Wenn man kurz das mit einem Handzeichen, also, ja, okay. Also circa, sagen wir, ein Viertel. Ja? Das heißt, erlauben Sie mir, wenn ich für die, die da schon kundiger sind, dann ein bisschen mehr zu den Echobildern sage. Fall 2 ist ein 58-jähriger Mann, der eine akute Dyspnoe beim Wandern verbunden mit rechtsthorakalen Schmerzen hatte. Als Risikofaktoren hat eine arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie und eine Adipositas, und vor 6 Wochen hat er eine Flebitis im rechten Unterschenkel. Und das ist das EKG. Also kurze Anamnese, es wird ein EKG geschrieben und die entscheidende Frage ist immer, hilft uns das EKG weiter? Gibt es irgendwelche Bemerkungen? Sie haben ja vorher schon jetzt eine Reihe von EKGs gesehen, auch mit verschiedenen Differentialdiagnosen, wem fällt was auf? Einfach frei heraus. Sagen Sie es noch einmal. Ja, genau, ich darf das für alle zeigen. Also in Ableitung 1 ein S und in 3 ein Q. Ja. Und was vielleicht hier sogar zu erahnen ist, ist, dass diese T-Welle etwas negativ ist. Also jeder kennt diesen S1Q3-Typ, aber S1Q3 plus negatives TN3 steigert noch einmal die Spezifität. Und was denken Sie, wenn Sie das sehen, an Pulmonalembolie oder ganz allgemein an Rechtsherzbelastung? Ja, sehr gut, okay. Ist sonst noch irgendwas auffällig? Negatives TNV1 bis V3, ja. Ich zeige Ihnen das hier wieder. Und wenn man da genau schaut, sieht man auch, dass diese SD-Strecke in V1 bis V3 nicht ganz normal ist. Jetzt die Frage ist, dass vielleicht, wir haben vorher von so einem Zwischenstadium 2, Stadium 3 gehört, also vielleicht doch ein SD-Hebungsinfarkt, ja, der im Ablauf ist, oder passt das oder könnte das passen auch zu einer Rechtsherzbelastung? Wir sehen dann noch an einem Punkt in V5, ja, ein prominentes S. Ja. Gehen wir zum Echo. Wenn man so ein Echo sieht, das ist von transthorakal, hier ist die Herzspitze und ich schalle sozusagen von unten nach oben und normalerweise ist auf der linken Seite eben der rechte Ventrikel und auf der rechten Seite der linke Ventrikel und üblicherweise ist der linke Ventrikel deutlich größer als der rechte in diesem Schnitt. Also salopp formuliert, es sollte die erste Frage, die man sich stellen könnte, ist die Echosonde verdreht. Also ist links rechts und rechts links. In dem Fall ist das nicht der Fall. Also was wir sehen, ist einen rechten Ventrikel, der doch sehr groß ist. Sie sehen hier das Moderatorband. Und einen linken, der kompromittiert erscheint. Dann legt man die Farbe rein und ja, man sieht, dass hier das in grün-gelb jetzt, dass da ein Rückfluss besteht, ein Rückfluss vom rechten Ventrikel in den rechten Vorhof. In dieser Aufnahme erscheint das nicht dramatisch. Und was man dann als nächstes macht, man versucht in diesen Rückfluss ein Dopplersignal hineinzulegen, um den Druckunterschied zwischen rechtem Ventrikel und rechtem Vorhof zu bestimmen. Das kann man messen, das funktioniert über eine Formel, die sehr verlässlich ist. Und wenn man dann auch noch genau wüsste, wie groß der Druck im rechten Vorhof ist, und wir schätzen das halt ab, dann kann man sagen, wie hoch der S-Pap ist. Also so funktioniert die Bestimmung des systolischen pulmonalarteriellen Druckes im Echo. Ich mache ihm den Druckunterschied zwischen rechtem Ventrikel und Vorhof, nehme einen Vorhofdruck zwischen 5 und 15 in den meisten Fällen an und dann kann ich eine Aussage über den rechten, über den systolischen Pulmonalarteriendruck treffen. Und hier sehen wir, dass der so um die 50 ein bisschen drüber liegt. Mit dieser Information haben Sie jetzt welchen Verdacht? Bitte um Ihre Abstimmung. Handelt es sich um einen akuten Rechtsherzinfarkt? Also wir haben ja diese SD-Hebungen in V1 bis V3 mit den negativen Ts gehabt, dann einen S1Q3-Typ als Zeichen der akuten Rechtsherzbelastung. Ist es vielleicht die Tricuspidaleninsuffizienz, die dekompensiert ist und so schwer ist, dass es zu einem Druckausgleich gekommen ist? Ist es ein chronisches Cor pulmonale, also eine chronische Belastung des rechten Herzens, eine akute Pulmonalembolie oder vielleicht gar eine Tricuspidalklappenendokarditis? D, also ausgezeichnet, das wäre auch mein erster und zweiter Eindruck gewesen. Gehen wir noch zu der Tricuspidalinsuffizienz, die dekompensierte Tricuspidalinsuffizienz wäre auch eine Möglichkeit. Grundsätzlich nur ist es so, dass man de facto bei dem Druckunterschied, den wir jetzt hatten, von 50, kann man eigentlich einen Druckangleich ausschließen. Und wenn ich keinen Druckangleich habe, dann sehe ich auch wirklich viel Farbe. Und da haben wir eindeutig zu wenig Farbe gesehen. Das chronische Cor pulmonale ist theoretisch eine Differentialdiagnose. Da würde ich mir wahrscheinlich erwarten, dass der rechte Ventrikel noch etwas hypertrophierter ist. Aber grundsätzlich ist das in der Differentialdiagnose drinnen. Und beim akuten Rechtsherzinfarkt, das ist vielleicht ganz wichtig, weil das stellt bei einem wirklich kritisch kranken Patienten immer auch eine Differentialdiagnose dar. Das kann sehr ähnlich ausschauen. Allerdings hätte ich mir dann eigentlich typischere Zeichen im EKG erwartet, mit Hebungen und Rechtsherzbeteiligung, die wir nicht gehabt haben, also 2-3 AVF und tiefe Senkungen in AVL oder halt den jetzt nicht gezeigten rechtspräkordialen Ableitungen. Und das andere ist, wenn wirklich ein akuter Rechtsherzinfarkt ist, dann ist eigentlich der rechte Ventrikel das Problem. Und das heißt, er hat keine Kraft. Und wenn er keine Kraft hat, dann kann er üblicherweise auch nicht so hohe Drücke wie 50 mm Hg aufbringen oder mehr. Also das ist etwas, was nicht jetzt ein absolutes Kriterium ist, aber ein Puzzlestein in der Differentialdiagnose. Gut, wenn der Patient jetzt kritischer wird, also wir haben hier dann das CT gemacht zur Diagnosesicherung, Sie sehen hier die Kontrastmittelfüllung der Pulmonalarterien, der rechten und der linken, und hier die großen Aussparungen auf beiden Seiten, also eine beidseitige zentrale Pulmonalembolie. Was würden Sie machen, wenn der Patient vor Ihren Augen verfällt? Also der Druck ist 100, Sie werden gerufen, er ist 80, er ist 70, Patient geht schlechter. Bitte herausrufen. Bitte? Embolektomie. Also wenn ich jetzt, sagen wir, in einem Notfallsetting bin, also eine Embolektomie im Sinne, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder eigentlich nur eine operative, bis das anläuft, ist grundsätzlich eine Möglichkeit, wird sehr selten gemacht, hat eine sehr hohe Mortalität und würde wahrscheinlich bei einem crashenden Patienten nicht mehr rechtzeitig eingeleitet werden. Ja? Aber grundsätzlich ist das eine der Möglichkeiten, ja? Ganz, ganz selten durchgeführt. Was wäre noch eine andere Option? Also im Prinzip ist die alte Blase, also die Aktylyse empfohlen und da gibt es unterschiedliche Schemata, begleitet mit Heparin und das ist dann auch bei dem Patienten gemacht worden. Und Sie sehen dann hier vor und nach der Lyse das Echobild und Sie können sich erinnern, so hat es vorher ausgesehen, also Sie sehen, das ist vielleicht noch eine Spur schlechter geworden. Und auf der anderen Seite hier deutlich eine Verkleinerung wieder des rechten Ventrikels im Patienten. Es ist besser gegangen, der Pulmonalarteriendruck ist etwas gesunken und er ist aus dem Schockgeschehen herausgekommen. Also die Aktylyse im Speziellen oder die Lyse ist eine lebensrettende Therapie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 10 Jahren, auch durch die Veränderung des STEMI-Netzwerkes in Wien und damit einer sehr raschen PTCA, habe ich bei uns eigentlich mehr Patienten mit einer Pulmonalembolie als mit einem Myokardinfarkt lysiert. Ja, also das bitte nicht vergessen. Also je nachdem, welches Schema ich anwende, so bei einem Patienten, den wir unter Reanimation haben, würden wir auch eine erhöhte Bolusaktylyse geben, dann kann man sagen, dass man innerhalb der ersten halben Stunde was sehen soll. Das gilt auch für die Reanimation zum Beispiel, wenn ich einen Verdacht habe, dass oder der Patient jetzt mit dieser zentralen Pulmonalembolie reanimationspflichtig wird und ich beginne mit der Herzdruckmassage, mit der Adrenalingabe und verabreiche die Lyse nach Ausschluss anderer reversibler Ursachen, dann würde ich zumindest eine halbe Stunde, und es gibt Fallberichte, die auch dann noch einmal lysiert haben und dann über 1,5 Stunden die Reanimation fortgesetzt haben und dann erfolgreich waren. Aber eine halbe Stunde circa. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, also nicht immer ist das Ganze erfolgreich, weil deswegen, Sie haben gesehen, Korpulmonale, manchmal hat man so akut auf chronische Thromboembolien. Das heißt, man hat die Zeichen einer akuten Rechtsherzbelastung und der Patient ist vielleicht vorher nie diagnostiziert gewesen und hat ein chronisches Korpulmonale auf Basis rezidivierender Embolien und dann kommt eben eine große, die ihn dann noch einmal mehr kompromittiert, dann kann man ihn vielleicht stabilisieren, aber der Effekt ist auf keinen Fall der gleiche, wenn man sagt, das ist vorher ein gesundes Herz gewesen, das akut belastet war und dann die Lyse bekommen hat. Also, und das kann auch extrem erfreulich sein, wenn man eine Patientin vor vielen Jahren gehabt, 19 Jahre Belastungsdyspnoe, ein bisschen fester, wie man so schön sagt, und man hat gesagt, ja, sie soll mehr Sport machen und dann ist sie gekommen mit 70 Systole, 60 Systole und hat eben ein ähnliches Bild gehabt. Wir haben sie lysiert und eine Stunde später bin ich mit ihr und sie war zu dem Zeitpunkt wieder beschwerdefrei ins CT gefahren, um zu schauen, ob das eh gestimmt hat, was wir uns gedacht haben. Ja. Unter Reanimation ist einfach der Transport zum CT zu lang. Da lysieren wir gleich auf Basis des Echos. nach Ausschluss anderer Gründe. Und wenn man sagt, der Rechtsherzinfarkt, und das ist durchaus auch etwas, was einmal vorkommen kann, ist eine Differentialdiagnose und man hat den Katheter nicht zur Verfügung, dann kann ich es jetzt einmal pragmatisch sehen, was für die Pulmonalembolie als Lyse wirkt, wirkt für den akuten Rechtsherzinfarkt auch. Ja? Ja, bitte?
Wie hoch ist etwa die Komplikationsrate einer Blutung bei der Analyse?
Ja, also allgemein kann ich das nicht beantworten, weil natürlich das extrem davon abhängt, welche Risikofaktoren für eine Blutung der Patient hat. Wenn ich jetzt einen jungen Menschen, der keine Vorerkrankungen hat, lysiere in so einer Indikation, dann muss ich mit einer oder kann ich mit einer ganz niedrigen Rate unter 1% rechnen. Und bei Patienten, die zum Beispiel rezidivierend stürzen, frisch operiert sind, dann geht das natürlich, kann das sehr, sehr hoch werden. Und im Einzelfall muss man auch abwägen, ob eine relative Kontraindikation, wie zum Beispiel eine frische OP, einen hindert, eine Lyse zu machen. Also man darf dann auf keinen Fall großzügig sein. Um ein Beispiel zu geben, wir haben eine Patientin gehabt, auch nicht alt, 35 Jahre, mit zwei Kindern, Alter von 6 und von 8 Jahren. Ich kann mich noch genau an den Fall erinnern. Sie werden jetzt auch gleich verstehen, warum. Die nach einer Fettschürzenoperation eine Pulmonalembolie erlitten hat. Und die Pulmonalembolie war zentral, beidseits. Die Patientin ist schlecht gegangen. 120, 125 Herzfrequenz gehabt, Blutdruck systolisch bei 95 und mit maximalem Sauerstoff, das stimmt nicht ganz, mit 10 Litern Sauerstoff hatte sie so um die 95 Sättigung. Und man hat gesagt, na gut, Rechtsherzbelastung, zentrale Pulmonalembolie, Rücksprache mit den Chirurgen gehalten, die haben gesagt, naja, das ist, war ja nur oberflächlich, ja, zwar ein großes Wundbett, aber nur oberflächlich, also von ihrer Seite spräche nichts gegen eine Lyse. Und weil die Patientin natürlich leidend war, auch kompromittiert, ja, sie war kompromittiert, allerdings nicht im therapierefraktären Schock, ist eine Lyse durchgeführt worden. Und das war der Zeitpunkt, wo ich damals dann auf die Intensiv gekommen bin. Das Erste, was ich dann sozusagen behandeln durfte, war eine Blutungskomplikation. Sie ist aus dieser Situation eine riesige Blutung im Wundbereich entstanden. Zwar oberflächlich, alles nur Fettschürzen, aber das war halt stark durchblutet. Und dann war die Patientin einerseits im Blutungsschock und andererseits hatte sie noch einen nicht vollständig aufgelösten Thrombus mit einer Rechtsherzbelastung. Und das ist wirklich ein Gang zwischen Skylla und Charybdis. Ist dann akut revidiert worden im OP, wäre fast nicht vom Tisch gekommen aufgrund dieser Kombination und der fehlenden Möglichkeit des schwachen rechten Ventrikels hier durchzupumpen. Und kann aber, und deswegen erzähle ich die Geschichte auch gern, dann nach sehr vorsichtiger und dosierter symptomatischer Therapie, also maximal Intensivtherapie, das Spital lebend verlassen und hatte bis auf eine geringe periphere Neuropathie keine Folgeschäden. Ja? Und das muss aber nicht immer so gut ausgehen. Also ich kann mich heute noch an jeden Herzschlag von der Patientin in der Nacht erinnern, wie ich an ihrem Bett gesessen bin. Das wäre eine sehr gute Anmerkung. Ich wiederhole es nur ganz kurz, damit es die anderen Kollegen auch hören. Also ein Kollege hat gesagt, als Differentialdiagnose hätte das nicht auch eine Fettembolie sein können. Und das stimmt, das ist eine Möglichkeit bei Fettschürzenoperationen. Wo ich noch mehr Sorge hätte, ist nach Verkehrstrauma bzw. Brüchen der großen Mark- oder Röhrenknochen, wo das auftreten kann. Und da haben Sie völlig recht, dass dann eine Lyse nichts bringt. In dem Fall wurde das ausgeschlossen im CT und ja, war nicht der Fall, eine Fettembolie. Aber ein sehr guter, vielen Dank. Okay, Fall Nummer 3. Ich glaube, das ist ein Fall noch vor der Pause. Was sagst du, Stefan?
Geht sich noch aus.
Geht sich noch aus, okay. Also, eine 51-jährige Dame, wieder mit Dyspnoe. Sie sehen, auf der Kardiologie sind immer die gleichen Sachen. Entweder werden die Leute bewusstlos, sie haben Schmerzen auf der Brust oder sie kriegen keine Luft. Ja. Und das passt sehr gut, weil wir dann immer wieder sozusagen ähnliche Differentialdiagnosen stellen können. Und die Patientin, dankenswerterweise, hatte nicht nur Luftnot, sondern sie hatte auch Thoraxschmerzen und zwar eine atypische Angina pectoris. Und seit einigen Tagen auch einen respiratorischen Infekt. Und natürlich, wir erheben schon den Zeigefinger, hat sie auch geraucht. Es wird ein EKG geschrieben und die Frage wieder an Sie, hilft Ihnen das EKG weiter? Oder Sie sagen, das ist nicht lesbar, die Qualität ist schlecht, es hätten Sie besser einscannen sollen. Also ist auch erlaubt als Kommentar. Ja? Also sieht jemand einen akuten ST-Hebungsinfarkt zum Beispiel. Das wäre etwas, wo wir sagen, wir wissen genau, wo wir sind und dann geht die Post ab und wir behandeln die Leute. Also das sieht keiner. Ja? Okay. Also dann lassen Sie mich vielleicht ein bisschen durch das EKG durchführen. Also das, was auffällt, ist, dass hier die ST-Strecken und die T-Welle nicht in Ordnung erscheinen. Hier schaut es so aus, als wäre wieder ein Q. Ich erinnere Sie an die Kriterien, also diese Breite vor allem von 40 Millisekunden in zwei korrespondierenden Ableitungen, da hätten wir 3 an AVF. Dazu wieder T-Negativierungen und auch im Bereich V5, V6 und auch noch V4 sieht man T-Negativierungen. Also ist sicher nicht normal, aber so, dass wir jetzt wissen, was wir machen und was der nächste Schritt ist, glaube ich, soweit sind wir noch nicht. Also wir machen einen Ultraschall. Und von denen, die Echokardiografieren, mag da einer kurz was rausschreien oder darf ich wieder durchführen oder soll ich durchführen? Okay, also dann darf ich Sie durchführen. Hier sehen Sie, mal auf das linke Loop zu konzentrieren, wieder den linken Ventrikel, der irgendwie belastet erscheint, so volumensbelastet, also es ist wie so ein Tuba-Bläser, der so ein bisschen aufgeht und mit Sicherheit nicht hyperdynamisch. Hyperdynam wäre zum Beispiel der rechte Ventrikel. Sehen Sie das, wie der da so reingeht? Und wenn man dann im rechten Bild ist, dann sieht man, dass in der Diastole jetzt so ein grüner Farbkegel ist und da besteht eine schwere Aorteninsuffizienz. Da geht es dann weiter zur Aorta. Und dann gibt es einen Raum, ich bin wieder im linken Bild, um das Herz herum, der schwarz ist. Sehen Sie es auch hier. Und schwarzer Saum um das Herz herum ist ein Erguss. Also wir haben auch einen Perikarderguss. Jetzt machen wir andere Schnitte. Wir drehen den Schallkopf und schauen jetzt auf die kurze Achse. Da haben wir den linken Ventrikel im Querschnitt. Also sicherlich nicht ganz normal in der Funktion. Und um das Herz herum wieder diesen echofreien Raum. Und da schaut da so eine Schlierenbildung ist da drinnen. Sehen Sie das? Dass da irgendwas drinnen herumwackelt. Und dann schauen wir das auch in der anderen Situation an. Hier geht es weiter zur Aorta. Und die Frage, die sich stellt, ist, jetzt haben wir die Anamnese, kurz und bündig. Ja. Wir haben, ich erinnere Sie, die hat einen Infekt gehabt, hat Belastungsdyspnoe, einen atypischen Thoraxschmerz. Wir haben ein EKG, wo ich zumindest gesagt habe, schlechte Qualität im Scan und unspezifische oder halt Veränderungen. Und dann haben wir ein Echo, wo wir einerseits eine schwere Aorteninsuffizienz sehen. Wir sehen einen Perikarderguss, wo drinnen was herumflackert und einen Ventrikel, der volumensbelastet ist. Und jetzt frage ich Sie, was glauben Sie, was die Patientin hat? Hat sie ein rupturiertes Aneurysma der thorakalen Aorta oder der Aorta ascendens oder eine Perikarditis im Rahmen des Infektes? Perikarditis konstriktiver, weil sie schon mehrere Infekte in der Vergangenheit hatte. Oder eine dekompensierte Aortenklappeninsuffizienz und durch die Stauung und den erhöhten SBAB, den ich Ihnen jetzt nicht gezeigt habe, ist es zu dem Perikarderguss gekommen. Oder, ist eh alles zu kompliziert, das EKG ist unspezifisch, schauen wir uns das Troponin an, das erhöht war und sie hat dann Enzdemie. Darf Sie bitten um Ihre Entscheidung. Also, gut, also Enzdemie, ja, da habe ich Sie nicht in die Irre führen können, ja. Auch wenn das Herz nicht ganz normal pumpt, ausgezeichnet, dann Perikarditis konstriktiver, völlig richtig. Es kann natürlich auch einmal so ein chronischer Guss sein, aber da würden wir andere Zeichen, eine andere Akuität und andere Probleme erwarten, gebe ich Ihnen recht. Und jetzt bleibt die dekompensierte Aortenklappeninsuffizienz, also alle, die das gedrückt haben, haben auch recht in dem, dass man sagt, die Aorteninsuffizienz führt mit Sicherheit zu dem akuten Problem des Ventrikels. Also das ist ein volumensbelasteter linker Ventrikel, der eine Volumensüberladung hat und die Aorteninsuffizienz ist die Ursache. Die Frage ist, das die einzige Ursache? Und jetzt kann man sagen, na gut, das war halt eine vorbestehende Aorteninsuffizienz und zusätzlich eine Perikarditis im Rahmen eines Infektes. Ja. Das könnte natürlich sein und das war auch damals die Diagnose von der Zuweisung. Und jetzt darf ich noch einmal ganz kurz zurückgehen. Nur ganz kurz hier, schauen Sie, da ist die Aortenklappe und hier sollte die Aorta so weitergehen. Und man sieht, dass das bei dem Echo, auch das gemacht wurde, nicht gleich aufgefallen ist, weil sonst hätte man diese Struktur, die die pathologischste ist, in die Mitte gebracht. Also hier ist der eine Rand der Aorta, hier ist der andere, sind 7 cm, über 7 cm Aorta Ascendens. Und das hat sie sicher schon länger. Und wenn das dort einreißt, und in dem Fall ist dort dieses Teil, ist das Aneurysma eingerissen, dann kann das in den Perikardraum drainieren, und zwar blutig. Und in dem Fall, was die Patientin gerettet hat, weil das ist eine absolut tödliche Erkrankung, war, dass das sich gedeckt hat. Wie lang das aber hält, das weiß kein Mensch. Und Sie sehen hier im CT, dass am Weg in den Operationsraum, also man lässt die Patientin nüchtern, informiert Chirurgen, dann geht wirklich die Post ab. OP frei machen, ERI-Konzentrate bestellen, schauen, dass, falls der Blutdruck noch hoch ist oder die Herzfrequenz hoch ist, das entsprechend bremsen. Und das ist eine absolute Notfallsituation, weil die Sterblichkeit ist extrem hoch. Also in jeder Stunde 7-10%, wenn das ein akutes Geschehen ist. Und hier sehen Sie, warum die Aortenklappe insuffizient war, wurde, dass diese Segel oder die Taschen durch das Aneurysma einfach nach oben gezogen wurden und dadurch die Klappe undicht gemacht haben. Und so schaut es in einer 3D-Rekonstruktion aus. Sie sehen hier zwar diese Stitching-Artefakte, aber ein riesiges Aneurysma. Was der Chirurg dann noch wissen will, sind die supraortalen Äste betroffen, und mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu fragen, und dann ist es eine Operation, die mehrere Stunden dauert, also 6-8 Stunden dauern kann. Und in dem Fall, und das freut mich auch, hat die Patientin das eigentlich völlig problemlos überlebt, nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde alle Androhungen gemacht habe, wenn sie sich nicht operieren lässt, während alles schon gelaufen ist, auf der Fahrt.
Das EKG hat ja wie Hauptstaben Ischämie angedeutet ausgeschaut. Ist das der Grund, weil die Koronarien nicht gut perfundiert waren aufgrund von dem Aneurysma, oder war Koronare mitdissoziiert?
Also typischerweise ist das rechte Gefäß betroffen, also die RCA bei einer Dissektion. Und also Hauptstamm, also ein Hauptstamm-EKG hätte ich es jetzt nicht gesehen. Also das Hauptstamm-EKG, das hebt ja normalerweise recht deutlich in V1, ja, hat dann tiefe Senkungen oder plus minus T's, negative T's über der gesamten Vorderwand und dann diese Hebung auch in AVR, diese sehr starke. Und hier die AVR-Hebung mit den anderen Dingen wären eher unspezifisch gewesen. Aber grundsätzlich sonst völlig richtig, wenn jetzt, ich schaue im EKG, gibt es einen Hinweis auf eine Durchblutungsstörung der Koronarien, links oder rechts. Und wenn es links ist, dann haben Sie recht, dann ist es ein Hauptstamm-EKG. Ja? Ja?
Geht hoch, und bei den Aortendissektionen ist das sehr häufig so, und bei dieser Patientin mit der massiven AI und den massiv druckbelasteten linken Ventrikel kommt es zu einer sogenannten Innenschicht-Ischämie, und das EKG spiegelt das eigentlich sehr schön wieder, eine ubiquitäre, sehr schwer fassbare Ischämie des gesamten linken Ventrikels. Das Troponin kann auch relativ hoch werden, es ist eine Ischämie, es ist nur nicht der Grund eine Ruptur eines atherosklerotischen Plaques, sondern die Aortendissektion mit dieser schweren AI. Viele Aortendissektionen, das auch ein Prognoseparameter, haben Troponine. Also das zeugt dann meistens auch meine Mitbeteiligung der Aortenklappe mit massiver Aorteninsuffizienz. Also das ist ein EKG, das ist, wie gesagt, hier ist wirklich höchster Alarm. Man kann eh nicht, das ist ihr Glück gewesen, dass diese Patientin das geschafft hat.
Okay.